der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen in der neuen Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit Philipp Schrögel zum Thema Wissenschaftskommunikation und ländliche Räume, Heimspiel Wissenschaft. Zuerst möchte ich heute gerne unseren Gast vorstellen. Er heißt Philipp Schrögel und brennt für das Thema Wissenschaftskommunikation. Er hat schon viele Jahre Erfahrung mit verschiedenen Formaten, sowohl aus der Praxis als auch aus der forschenden Perspektive. Davon auch einige an der Schnittstelle rund um Fragestellungen der ländlichen Räume und der ländlichen Entwicklung und deren Verhältnis zum Thema. Und deshalb passt er auch perfekt in unseren Podcast. Aktuell ist er als Gastwissenschaftler an der Uni Chemnitz und forscht dort zum Thema Partizipation in der Forschung. Außerdem organisiert und moderiert er nebenher Science Slams. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass er mit allen Wassern der Wissenschaftskommunikation gewaschen ist. Und heute soll es um sein Projekt Heimspielwissenschaft gehen, das er geleitet hat. Philipp, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Genau. Blickt man ein bisschen breiter auf das Thema Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation in Deutschland, zeigt sich erstmal, dass die Wissenschaft ein moderat positives Bild in der Gesellschaft hat. Also es gibt ein moderat positives Grundvertrauen in die Wissenschaft. So zeigt beispielsweise das Wissenschaftsbarometer aus dem Jahr 2024, dass 55% der Befragten in dem Jahr angaben, dass sie ein grundsätzlich oder überwiegendes Vertrauen in die Wissenschaft haben und besitzen. 34% gaben dabei an, dass sie quasi da eher unentschieden sind. Im internationalen Vergleich ist das Niveau ähnlich, also moderat hoch. Es gibt keine generelle Vertrauenskrise und Deutschland rangiert da im globalen Vergleich auf Platz 44, knapp unter dem Mittel aller untersuchten Länder. Da fragt man sich bei einem Land wie Deutschland, das natürlich auch viel Geld für Forschung ausgibt, wie kommt's? Und wo es ja auch viel mit Science Nights, Science Slams und vielen langen Nächten der Wissenschaft tolle verschiedene Formate gibt, mit denen Wissenschaft auch erlebbar und greifbar wird. Blickt man beispielsweise aber in die Realität vieler ländlicher Regionen, zeigt sich dort, obwohl in den letzten Jahren viele ländliche Institute und Unis und Hochschulen gegründet wurden, dass es vielerorts auch noch an eigenen Forschungseinrichtungen fehlt. Damit einher geht häufig auch ein Fehlen von Formaten und Veranstaltungen, in denen Wissenschaft dann eben auch greifbar und erlebbar und beiläufig erlebbar wird. Ein Projekt, das sich genau dieser Thematik angenommen hat, das hat unser heutiger Gast Philipp geleitet und das nennt sich Heimspielwissenschaft. Bevor wir in die Details einsteigen, vielleicht kannst du mal erzählen, Philipp, wie funktioniert das Heimspiel und wie kann man da teilnehmen?
Noch einen Schritt vorher wäre mir noch eine wichtige Ergänzung bzw. Klarstellung wichtig. Das habe ich weder alleine geleitet, noch habe ich es ja in diesem Sinne richtig geleitet. Das war ein Gemeinschaftsprojekt und da möchte ich auch die Partnerinnen und Partner gleich neben mir mit haben. Ich bin natürlich hier stellvertretend da. Ausgedacht haben sich dieses Projekt Jörg Weiß von Congressa, Christoph Hilger von der Hochschulrektorenkonferenz und ich und dann jeweils natürlich noch weitere Kolleginnen und Kollegen aus unseren jeweiligen Einrichtungen. Und wir haben das zusammen konzipiert und dann auch zusammen umgesetzt. Das ist einfach ein Gemeinschaftsprojekt und das wollte ich direkt auch gleich vorstellen, auch wenn ich mich natürlich immer über Lob für mich freue und Schmeicheleien, aber so viel Ordnung muss sein.
Genau, dann nochmal die Frage, genau, wie funktioniert denn das Heimspielwissenschaft?
Du hast dann Teil der Diagnose ja schon in deiner Anmerkung gerade so ein bisschen zusammengefasst zur Situation, dass Wissenschaftskommunikation im ländlichen Raum nur sehr selten stattfindet. Können wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen im Detail drauf eingehen. Und ja, wir wollten das Ganze ändern. Wir haben uns zum einen angeschaut, was gibt es denn schon? Und es gibt ja schon verschiedene Ansätze. Du hattest angesprochen, dass einerseits im ländlichen Raum auch zunehmend Standorte von Hochschulen oder teilweise, wobei immer seltener, natürlich auch neue Hochschulen oder Forschungseinrichtungen etabliert werden, die auch gezielt in andere Regionen außerhalb von Ballungsgebieten gesetzt werden. Beispielsweise das Astronomiezentrum jetzt in Ostdeutschland wäre so ein zentraler Fall. Daneben ist aber wie gesagt, ist natürlich nur sehr eingeschränkt möglich. Ein durchaus häufiger gewählter Ansatz, der bisher schon stattfand, waren mobile Formate oder mobile Ausstellungen. Also entweder typischerweise Wanderausstellungen eben eher im musealen Bereich oder Veranstaltungsreihen, die irgendwo gastieren oder dann eben tatsächlich im Wortsinne mobile Formate, dass beispielsweise ein Bus, ein Anhänger, ein Wohnmobil mit Exponaten, mit Informationsmaterialien, mit auch Menschen bestückt wurde, um damit ja auch Gegenden jenseits der Ballungszentren anzufahren, dort zu erreichen, eben mit Ausstellungsangeboten, mit Workshop-Angeboten, vielleicht auch mit Vortragsangeboten. Und das ist ja eigentlich schon mal eine sehr positive Sache, dass da einiges in diese Richtung passiert ist. Was wir aber festgestellt haben, dem fehlt oft eine Verbindung. Da kommt halt dann mal so ein Bus hingefahren, das kann ein noch so toll konzipiertes Workshop-Angebot sein oder eine noch so kluge Ausstellung. Das ist einfach dahin verpflanzt, der steht dann auf dem Marktplatz oder wo auch immer, wird vielleicht noch vom Bürgermeister oder der Bürgermeisterin kurz eröffnet und ist aber danach 2 oder 3 Tagen wieder weg. Da ist einfach keine Beziehung da. Viele, was ich auch so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung, wenn ich mir solche Formate anschaue, wenn man sich dann die Besuchenden anschaut, die gehen da ihrem Alltagsleben nach, sind auf dem Markt oder auf dem Weg zum Friseur oder wohin auch immer und dann steht da irgendwas. Man hat vielleicht in der Zeitung erfahren, dass da etwas kommen sollte oder die meisten aber auch nicht. Es ist erstmal eine gewisse Hürde, überhaupt da hinzugehen. Man hat überhaupt keinen Bezug dazu. Und genau da wollten wir anknüpfen, denn aus dem ländlichen Raum kommen viele Menschen, auch Menschen, die es später ja in die Forschung verschlägt, auch in ganz anderen Orten. Und natürlich sind akademische Lebensläufe ja sehr zerteilt und sehr vielfältig. Aber sie kommen alle irgendwo her. Deswegen wollten wir gezielt Forschende ansprechen, die aus einem ländlichen Raum kommen, entweder weil sie dort geboren sind oder dort aufgewachsen sind oder vielleicht schon seit 20 Jahren jetzt neu dort ein Zuhause gefunden haben und das jetzt als ihr aktuelles Zuhause finden und sie dazu einladen, in dem Ort, in dem sie ihr eigenes Netzwerk hatten, in dem sie bekannt sind, in dem sie vielleicht früher im Verein gespielt haben, wo man sich noch kennt, wo man noch einfach seine Netzwerke hat, dort wieder hinzugehen oder wenn sie jetzt eben dort wohnen, dort überhaupt einmal hinzugehen und dort über ihre Arbeit zu sprechen, über ihre Forschung und da auf einer ganz anderen, auch persönlichen Ebene in den Austausch zu kommen.
Und du warst ja bestimmt selbst auch schon mal bei solchen Veranstaltungen mit dabei und hast die mitorganisiert. Was für eine Stimmung herrscht denn da? Also das findet ja häufig auch in irgendwie Kirchengemeindesälen im Wirtshaus statt. Was herrscht da für eine Stimmung? Und gibt es da eine besondere Anekdote, die dir vielleicht im Kopf geblieben ist?
Ja, ich habe da so ein, zwei Lieblingsanekdoten mit Beobachtungen zum gleichen Thema, vielleicht erstmal zur Stimmung. Man muss ja sagen, und das vielleicht als Vorbemerkung, wenn man über Wissenschaftskommunikation sprechen, wird ja auch viel über neue kreative Formate gesprochen. Und es werden irgendwelche wilden Kombinationen mit irgendwelchen Quizshows. Und ich habe ja selber viele solche Dinge auch ausprobiert und konzipiert und irgendwelchen künstlerischen Interaktionen und hochkomplexe Sachen sich ausgedacht. Das Kernkonzept von Heimspielwissenschaft ist fast schon beschämend trivial und dazu aber dann trotzdem oder vielleicht genau deswegen so erfolgreich. Das ist erstmal nur ein einfacher Vortrag mit einer einfachen Fragerunde und danach einer einfachen, ja, einfach Diskussion. Und all das macht es aber aus, dass es eben in so einem, ja, ganz normalen Setting stattfindet. Nicht steif in dem Vortragssaal, sondern vielleicht auch in einem Klassenzimmer, wobei, das hatten wir auch schon mal, aber, sondern eben in der Kneipe, im Sportverein, dort, wo man sonst gesellig beisammen ist und da einfach aus diesem Umfeld heraus auch ganz anders ins Gespräch kommt, sich ganz anders traut, Fragen zu stellen, da wie selbstverständlich einfach hinkommt. Das ist wirklich fast schon, also bei den allermeisten Veranstaltungen, wo ich auch dabei war, ja schon ein bisschen familiär. Man ist ja in einem bekannten Ort, weil man eben da selber Bezüge hat, weil man Mitglied des Vereins ist jetzt als Forschende oder Forschender. Und was ich so spannend finde, ich war tatsächlich bei einer Vielzahl der Veranstaltungen dabei. Das war nämlich eine der wichtigen Lektionen, die wir vornherein bedacht haben und die sich dann im Projekt bestätigt haben, dass auch immer eine Begleitung aus dem Projekt super hilfreich ist, um kurz den Rahmen zu setzen. Das heißt, wir haben da eigentlich nicht viele Aufgaben. Wir sagen im Wesentlichen ein kurzes Hallo, erklären das Projekt und na gut, kümmern uns darum, dass alles läuft. Aber allein schon die Begrüßung von einer anderen Person als Einführung in den Abend hat immer vermieden, dass dieser Eindruck entsteht, oh, da kommt jetzt jemand und erklärt uns jetzt, was er oder sie für ein toller Typ geworden ist, da als Professor oder als Doktorand und erklärt uns jetzt hier zurück, was wir tun haben, sondern nein, wir haben die Veranstaltungen eingeleitet, wir haben das Projekt initiiert, uns ist es wichtig, dass Wissenschaft im ländlichen Raum präsent ist und wir freuen uns total, dass heute Herr oder Frau XY daran teilnehmen und sich dafür zur Verfügung stellen. Und dann setzt es auch gleich so diesen Rahmen und hat so nicht dieses, ja, dieses sendungsbewusste, vielleicht so ego-getriebene, was man dann vermuten könnte, vermieden. Also dieser Rahmen ist sehr wichtig. Und eine konkrete, kuriose Anekdote zu diesem Rahmen, was ich natürlich sehr spannend finde, ein weiterer Erfolgsfaktor ist, dass es auch eben sich, familiär und heimelig anführt, dass zumindest so ein grundlegendes Catering und Getränke, also es gab mal Limo oder auch mal ein Bier oder ein Radler und mal belegte Brötchen oder Brezen oder was halt auch immer so ein bisschen dazugehört, um so einen kleinen Abend zu machen. Zum einerseits fand ich es ja gerade schon erstaunlich, weil man weggeht aus den Ballungsräumen, wie da die Preise einfach noch sind. Also wenn ich überlege, wenn ich in Berlin für eine typische wissenschaftliche Veranstaltung ein Catering bestelle, kann ich hier, keine Ahnung, 20 belegte Platten und Freibier für den ganzen Raum, ich übertreibe jetzt ein bisschen, bestellen und würde in Berlin dafür gerade mal trockene Salzstangen und Mineralwasser bekommen und dann wäre das Budget schon aufgebraucht. Also das finde ich einerseits ganz spannend. Und also das ist eben so dieser kuriose Teil der Anekdote, dass es eben noch ganz andere Gepflogenheiten sind, das man sonst ja so gar nicht mehr kennt. Wenn man da ein Catering bestellt, dann kommt da auch schon mal ganz unironisch ein Mad Eagle mit ans Buffet. Wo sieht man das dann noch? Und das finde ich schon so ein bisschen wie früher, so Fassbrause zum selber zapfen und ein Mad Eagle. Das habe ich schon länger bei keiner Veranstaltung mehr gesehen und das macht es ja wirklich so nett.
Das erzeugt sehr schöne Bilder im Kopf. Ein wissenschaftlicher Input und ein Mad Eagle nebendran, das ist ein hervorragendes Bild.
Natürlich ist mir aber sehr wohl bewusst, und das ist vielleicht auch so ein spannendes Learning aus dem Projekt, dass ich natürlich, das ist ja auch gerade jetzt wieder ein Diskussionsthema, natürlich ist mir bewusst, dass der heutzutage übermäßige Fleischkonsum tatsächlich ein Problem ist, sowohl ökonomisch als auch ökologisch als auch für das Klima und man durchaus darüber nachdenken sollte, da vielleicht mal ranzugehen, aber dass da halt auch große kulturelle Barrieren bestehen und vielleicht kann man darüber ins Gespräch kommen, aber wenn ich im ländlichen Raum Personen zu einem Gespräch einladen müsste, dann kann ich natürlich auch Käseplatten oder vielleicht auch eine vegane Humusplatte anbieten und das wird genauso gerne gegessen, aber wenn ich nur das anbiete, würden sich ja viele Leute denken, okay, da kommen jetzt wieder die Städter mit ihren fancy Sachen und für mich gehört es halt hier immer noch dazu und sich auch darauf einzulassen.
Absolut, absolut, das ist glaube ich das A und O. Du befasst dich ja mit dem Thema Wissenschaftskommunikation ja auch aus mehreren Perspektiven, sowohl aus Forschungs- als auch aus Praxisperspektive. Also du organisierst sowohl Events als auch, dass du da tatsächlich zum Thema forschst und arbeitest. Warum hältst du die persönlich, also ich meine, wir haben ja vorhin in der Anmoderation, habe ich ja schon so ein paar Statistiken angeführt. Also was denkst du dazu und woher kommt deine Begeisterung für Wissenschaftskommunikation?
Ich finde es einfach so ein wahnsinnig spannendes Feld, weil es eine super interessante Schnittstelle von so vielen verschiedenen Bereichen ist. Einerseits schon mal die Vielfalt in der Wissenschaft selbst, von der man als einzelner Forschender ja heutzutage kaum noch etwas mitbekommt. Die Forschungsprojekte sind aufgrund des fortschreitenden Erkenntnisstandes und des immer größer werdenden Aufwandes, insbesondere in den Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, ja hoch spezialisiert, dass teilweise oft kaum noch der Nachbarlehrstuhl oder das Nachbarforschungsinstitut eigentlich genau wissen, was man macht, selbst wenn man in einem ähnlichen Feld arbeitet, geschweige denn dann, wenn es an andere Disziplinen geht. Dazu hat man immer weniger eigentlich Kontakt in seinem Forschungsalltag und das ist erstmal ganz persönlich super spannend, wenn man in der Wissenschaftskommunikation arbeitet, dass man natürlich diese ganzen Themen hat, mit denen man in Kontakt kommt. Und insbesondere, ich sage immer so gerne scherzhaft, aber es ist eigentlich sehr treffend, im positiven Sinne sind mir die Themen egal. Das heißt, ich bin nicht auf eine bestimmte Disziplin festgelegt, sondern ich kann mir vorstellen, zu vielen verschiedenen wissenschaftlichen Themen Formate zu gestalten und auch zu forschen, wie darüber kommuniziert wird und da einfach selber Einblicke zu bekommen. Also diese Schnittstelle und dann natürlich diese riesengroße Schnittstelle zwischen diesen eben immer spezialisierteren wissenschaftlichen Diskursen, dann aber natürlich auch, wie über Wissenschaft und Technologie in Politik, Industrie und Wissenschaft gemeinsam gesprochen wird, ist ja auch eine ganz, ganz andere Ebene und dann eben den Öffentlichkeiten. Weil, also hier auch ganz wichtig, Öffentlichkeiten, gibt ja keine monolithische Öffentlichkeit und ich möchte, eines meiner zentralen Anliegen ist, dass in der Wissenschaftskommunikation niemand mehr jemals von der breiten Öffentlichkeit spricht. Wir haben es ja hier schon gerade, es gibt städtische Öffentlichkeiten und ländliche Öffentlichkeiten, aber auch im ländlichen Raum gibt es Menschen, die haben unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Werte, also auch da fällt es sehr auseinander und da zu versuchen, einen Austausch herzustellen, weil da steckt einfach so viel Spannendes drin. Ich finde es relevant, einerseits ja, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die den Lebensalltag betreffen, vielleicht auch relevant für die eigene Lebensgestaltung sind, gleichzeitig aber auch im Sinne von der demokratischen Mitbestimmung, wenn ich denn informiert mitsprechen möchte über Klimakrise, über demografischen Wandel, da natürlich auch auf Basis der wissenschaftlichen Informationen und nicht, was Tante Frieda oder Onkel Herbert in der Facebook-Gruppe gepostet haben und das irgendwie möglich zu machen, zu einem Austausch zu kommen und gleichzeitig aber auch, und das deutet ein bisschen so an, jetzt auch was du hattest eingangs erwähnt, meine aktuelle Arbeit zur Partizipation in der Forschung, dass auch andersrum relevante Wissensbestände in Forschungsprozesse einfließen können, wenn da ein ganz anderer Austausch stattfindet. Es kann manchmal sein, dass man gemeinsam an einem Thema forscht, also mit solchen Citizen Science Forschungsprojekten. Es kann aber auch nur sein, dass man mal so eine Inspiration oder so eine Irritation aus so einem informellen Gespräch mitbekommt, weil natürlich, wenn ich in einem hochspezialisierten Technikprojekt arbeite, wo nicht mal mehr meine Kolleginnen genau verstehen, was ich mache, wird mir natürlich keine Laie Person irgendeinen wissenschaftlichen Hinweis geben, aber vielleicht einmal nochmal Anregung, über irgendwas nachzudenken und so, ja stimmt, warum ist es eigentlich so? Ich arbeite seit 10 Jahren, aber das habe ich mich noch nie gefragt. Und ich glaube, da kann sehr viel Produktives draus entstehen. Und das finde ich einfach sehr spannend zu gestalten.
Absolut. Ich meine, es ist natürlich auch, wenn man neugierig ist, dann ist es natürlich der absolute Traumjob, wenn man gleichzeitig in alle Wissenschaftsbereiche separat reingucken kann und dann natürlich auch noch diese Brücke allgemein zu den Öffentlichkeiten. Das ist ein schöner Begriff. Das ist natürlich ja ein großes Glück und ja in alle Richtungen super interessant. Wir haben ja hier im Podcast eine kleine Tradition, für die ich dich auch schon vorgewarnt hatte, um so ein bisschen die sprachliche Vielfalt unserer Gäste und Gästinnen so ein bisschen wiederzuspiegeln, nämlich unsere Kategorie des Lieblingsdialektworts und Spruchs. Genau, da würde ich dir auch jetzt direkt den Ball zuwerfen. Aus welcher Region stammst du denn und gibt es da sprachliche Finessen, die dich begeistern?
Ja, freilich. Ich komme eigentlich aus Franken, genauer gesagt Oberfranken, und es ist keine Absicht, einfach im Lauf der Zeit, man hat es ja bisher jetzt nicht so richtig rausgehört, hat sich bei mir der Dialekt einfach verschliffen. Ich falle selber wieder dahin zurück, wenn ich zu Hause bin oder halt mit Leuten im Dialekt spreche. Ich kann das jetzt nicht auf Kommando, das hat sich einfach so weiterentwickelt. Aber natürlich gibt natürlich so dieses wunderbar runde und weiche vom Fränkischen. Da gibt ja keine harten Konsonanten, außer im Senft. Da ist das einzige harte P und das harte D. Aber egal, das führt jetzt zu weit. Ich habe mir ein Wort rausgesucht, was ich auch so zum aktuellen Zeitkreis passend und relevant finde, nämlich Gschmarri.
Was bedeutet das?
Ich wollte fragen, hast du eine Idee, was es sein könnte?
Gschmarri. Also mir fällt jetzt spontan, meine erste Assoziation wäre jetzt irgendwie Schmarren oder ähnliches.
Die ist genau richtig.
Ich sehe ein Nicken in deinem Gesicht.
Genau. Also tatsächlich ist das die gleiche Wortherkunft, die dann auch im Schmarren, der ja einerseits im Kaiserschmarren steckt und andererseits aber auch im Schmarren für Sinne von Unsinn reden kommt. Es geht nämlich zurück auf eine Wortwurzel Schmer, Smero, die eben mal Fett und Schmalz bedeutet hat. Das heißt, das hat sich dann einerseits natürlich in den entsprechenden Kaiserschmarren niedergeschlagen. Aber dann eben auch, wenn so ein ja schmieriger Typ irgendwie Quatsch erzählt, dann erzählt er halt der Gschmarri. Und das nutzt man nicht, natürlich jetzt nicht nur so als direkter Vorwurf, sondern auch so im Gespräch, wenn man jemand was erzählt, so ach suer Gschmarri. Also und da gibt's jetzt ja leider heute in der öffentlichen Diskussion, in den Medien und gerade von so manchen PolitikerInnen und Prominenten jede Menge davon. Deswegen gibt es leider einen erhöhten Bedarf, auch dieses Wort zu verwenden.
Das ist ein sehr schöner Blick auf das Thema, ja. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da auch aktuell wieder Hochkonjunktur in Franken herrscht, was das Wort und die Wortnutzung angeht. Genau, da würde ich mal wieder die Brücke schlagen wollen tatsächlich. Ja, wenn man zum Beispiel auf das Thema, also wir hatten es vorher schon so ein bisschen angerissen, wenn man auf das Thema Wissenschaftskommunikation aus so einer räumlichen Perspektive draufschaut, also so irgendwie so diesen Stadt-Land-Gegensatz, beziehungsweise nicht Stadt-Land-Gegensatz, aber diese Stadt-Land-Verteilung auch mit den Hochschulen und Bildungsinstitutionen quasi betrachtet. Wie ist es denn, was das Vertrauen in die Wissenschaft angeht? Also leidet da auch das Vertrauen in die Wissenschaft in Räumen drunter, wo quasi weniger Forschungseinrichtungen vorhanden sind und aktiv sind, auch mit Veranstaltungen? Gibt es da Zahlen zu?
Also da muss ich jetzt tatsächlich zugeben, dass ich konkrete Zahlen nicht vorliegen habe. Ich kann ja gerne mal gucken, ob ich nachher noch für die Shownotes für den Podcast was zuschicken kann. Aber natürlich ein, zwei Beobachtungen beziehungsweise dann auch Sachverhalte, die vielleicht darauf einzahlen. Das heißt, das ist dann vielleicht eine hoffentlich zumindest teilzufriedenstellende Antwort. Einerseits vielleicht nochmal ein wichtiges Thema in dieser ganzen Frage um Vertrauen in Wissenschaft. Und ich bin ja sehr dankbar, dass du das auch vorhin so differenziert eingeführt hast, weil dieses ganze Gerede, was man jetzt so in manchen Teilen der Wissenschaft, aber auch in der Politik hört, ja, oh Gott, wir verlieren Vertrauen in die Wissenschaft, die Leute vertrauen der Wissenschaft nicht mehr, stimmt ja eben auf dieser allgemeinen Ebene nicht. Und übergreifend ist Wissenschaft immer noch ganz oben mit dabei, was das Vertrauen angeht. Es waren eher so verzerrte Wahrnehmungseffekte in der Corona-Pandemie, dass natürlich einzelne, ja, prominente Leute, die Gschmarri erzählt haben, besondere mediale, ja, Aufmerksamkeit erfahren haben, weil das natürlich, ne, das bringt Klicks, das bringt Reichweite und auch in den Tagesthemen, wenn dann halt irgendwie so eine Demo mit ein paar Leuten mit Aluhüten und abstrusen Plakaten, die kriegen 2 Minuten Sendezeit, repräsentative Befragungen, die zeigen, dass die meisten Personen eigentlich durchaus einverstanden sind. Also da finden sich viele solche Effekte und da einfach was zu machen. Da auch wieder, deswegen finde ich auch dann im Nachhinein, obwohl das ja gar nicht, nochmal, Teilische Wissenschaft war erstmal ein reines Projekt der Wissenschaftskommunikation und hat keinen politischen Anspruch. Auch da, im positiven Sinne, waren uns die Themen egal. Wir haben Forschende gebeten, über ihr Forschungsthema zu sprechen. Vollkommen egal, was es jeweils war. Dann war das mal Medienwissenschaften, dann war es mal Ernährungswissenschaften, dann war es mal Materialwissenschaft oder Physik. Das ist vollkommen gemischt. Aber da einfach solche Gesprächsangebote aufrechtzuerhalten, und die können dann natürlich auch kontrovers sein, weil natürlich kann man beispielsweise Themen zur Energieforschung und Energiewende unterschiedlich diskutieren. Und vielleicht muss man auch mal festhalten, gut, ist dann die Frage, ob ich nun Windräder oder Windkraftanlagen haben möchte, dann gibt es vielleicht eine technische Seite und eine naturwissenschaftliche Seite, aber natürlich dann auch vor Ort eine ökonomische. Wem gehören die denn? Und bis hin zu den Auswirkungen. Aber da kann man dann eben sehr viel differenzierter diskutieren, wenn solche Gespräche erstmal stattfinden.
Genau, vor Ort ja, werden die Themen, solche Metathemen dann ja auch erst irgendwie greifbar und umgesetzt und halt dann auch, die entstehen dann halt auch wirklich die konkreten Diskussionen im Zweifel. Was mich noch interessieren würde, ist, genau, du hattest es schon auch thematisiert, dass eure Veranstaltungen immer auch eine sehr persönliche Note dahingehend haben, dass es eben auch viel um die Menschen geht, die quasi dort dann vor Ort irgendwie ihre Vorträge halten und ihre Einblicke geben. Welche Rolle spielt denn da so der persönliche Werdegang der Menschen, die da quasi vorstellen? Also geht es da eigentlich eher um die Inhalte oder auch einfach irgendwie so ein bisschen auch viel darum, was die Leute irgendwie für einen Weg gemacht haben, dort, wo sie quasi jetzt gerade sind?
Ja, das ist spannend, dass du es ansprichst, weil das war tatsächlich eine der erstmal so nicht intendierten, ja, Nebenbeobachtungen, die wir gemacht haben. Wir haben es nicht systematisch erhoben, deswegen haben wir keine vollumfassenden Zahlen, aber zumindest aus der Beobachtung und dem Teil, wo wir dann konkreter nachgefragt haben, hatten wir einen sehr hohen Anteil an ErstakademikerInnen, die sich gemeldet haben, bei Heimische Wissenschaft vorzutragen. Wie gesagt, wir haben dafür keine richtige Erklärung und ich kann es auch nicht theoretisch einordnen, vielleicht auch in dem Fall nur auch eher zufällig, also begründen kann ich es nicht. Aber, und es variiert natürlich sehr stark, je nach Veranstaltung, ne, manche waren sehr viel persönlicher, manche waren dann, wenn es in einem eher öffentlichen Raum war, waren ein bisschen weniger persönlich, dann wurde vielleicht in den Kleingruppen persönlich gesprochen, also es variiert schon. Aber durchaus diese Personalisierung eigentlich ein ganz zentraler Teil des Formats auch ist. Eben wie schon gesagt, entweder im Vortrag selber oder dann eben in der Fragerunde oder im Gespräch. Einerseits als Zugang zum Thema auch nochmal, ja, warum hast du dich denn, oder warum habe ich mich, wenn es ein Vortragender, eine Vortragende erzählt, für ein Thema entschieden und wie war es denn, habe ich hier mein Abi gemacht und wie ging es dann weiter? Oder eben auch, ne, ich habe nicht mein Abi gemacht. Wir hatten einen einheimischen Wissenschaft, super spannend, jetzt von jemandem, Markus Lehmkuhl, der Professor für Kommunikationswissenschaft, wo ich früher am Karlsruher Institut für Technologie war, dort an diesem Institut war, der erstmal eine Ausbildung zum Müller gemacht hat, bevor er dann über Umwege das Abitur nachgeholt hat und jetzt eben Professor ist. Und einfach mal darüber zu erzählen, über diese verschiedenen Schritte dorthin zu kommen und dann da auch mal so nebenbei zu erklären, ja, also diese ganz, vielleicht klingt ja erstmal so ein bisschen so, haha, aber was verdient denn jetzt so ein Professor? Das ist ja auch, davon hat ja keiner eine Vorstellung, obwohl das ja, es ist eine öffentliche Beamtenbesoldung, das heißt, das kann ja eigentlich jeder nachschauen im Prinzip, also abzüglich der Zuschläge, und zu sagen, ja gut, dann mache ich aber halt meine Lebenszeitberechnung aus. Natürlich jetzt als Professor verdiene ich so und so viel und das ist ja, also man ist ja durchaus nicht arm als Professor oder Professorin, aber halt auch, das bedeutet, ich habe vorher 10, 15 Jahre, wo ich mal hier eine halbe Stelle, da ein Jahr arbeitslos, da eine Dreiviertelstelle, trotzdem natürlich bei voller Arbeitszeit. Und wenn man das dann mal zusammenrechnet, dann ist das gar nicht mehr so konkurrenzlos weit weg oder vielleicht sogar teilweise weniger als manche Leute, die eine solide Ausbildung gemacht haben und dann direkt Karriere im Unternehmen machen. Also, und das war einfach, sind auch sehr spannende Einordnungen, die Wissenschaft dann eben auch wieder ja persönlich greifbar machen und sagen, wie funktioniert das denn? Das sind nicht irgendwelche Namen und gesichtslosen Menschen, die irgendwas entscheiden und dir dann ja typischerweise, wenn es dann irgendwelche lebensrelevanten Entscheidungen, was wir am Anfang angesprochen haben, dann kommen die ja meistens im Sinne von Vorschlägen oder Verboten daher. Ja, darfst jetzt nicht mehr so viel Bier trinken, weil wir haben rausgefunden, das ist ungesund. Oder hier, dein Fleischkonsum ist auch ein Problem. Ja, dann irgendwelche Namen und gesichtslosen Akademikerinnen aus der fernen Stadt wollen dir vorschreiben, was du isst, wie du dein Haus zu heizen hast. Also so, ich übertreibe es gerade so ein bisschen, aber das ist ja so die Wahrnehmung. Und da kann man eben dann auch ganz anders ins Gespräch kommen und sagen, nee, wer sind denn diese Leute und warum machen die das denn? Die machen das nicht aus irgendeiner böswilligen Überzeugung, sondern die brennen für ein Thema, die interessieren sich, die erforschen es und können es dann im Gespräch auch detailliert darstellen und eben auch ja, diese Motivationen darzustellen. Wie kamen die Leute dorthin, wo sie jetzt sind?
Ja, super spannend. Und also was ich gerade super interessant fand, war dieser Aspekt von Bildungsmobilität, die ja irgendwie auch in Deutschland relativ starr ist. Also dass im Prinzip halt ja irgendwie der Bildungsgrad der Eltern ja irgendwie darüber entscheidet, auch irgendwie, was der höchste irgendwie Bildungsabschluss von den Kindern auch irgendwie sein wird und dass da irgendwie relativ wenig Bewegung drin ist. Habt ihr da irgendwie in dem Kontext auch, also ich meine, gut, da werdet ihr jetzt keine Zahlen zu haben, aber habt ihr da irgendwie Beobachtungen gemacht bei den Teilnehmenden? Also waren da dann auch junge Leute dabei, die sich dann auch in die Richtung irgendwie interessiert haben? Oder wie habt ihr das beobachtet?
Also generell konnten wir das nur eingeschränkt beobachten, weil wir haben uns dezidiert für dieses freie Format entschieden. Ansonsten ist ja eigentlich immer der Klassiker auch bei sehr vielen Wissenschaftskommunikationsformaten, ja, wir müssen das mit Schulen machen. Und halte ich auch weiterhin für richtig und auch gut, dass es da so viele Projekte gibt. Aber es gibt eben auch so viele Projekte. Deswegen wollten wir nicht das nächste Projekt mit Schulklassen machen, haben sie nicht dezidiert angesprochen. Und dann ist es natürlich eine Herausforderung, Kinder und Jugendliche zu formaten, mit gemischten Altersgruppen zu bekommen, weil da ist es langweilig. Also mit 16 wollte ich auch nicht mit meinen Eltern auf irgendeine Wissenschaftsveranstaltung gehen. Also kann ich vollkommen verstehen. Das heißt, wir hatten ein, zwei Events, wo wir dann auch nochmal ein extra Schulklassen-Event hatten oder wo auch nochmal mehr jüngere Menschen dabei waren. Das war aber jetzt eher die Ausnahme. Aber, und was ich dann schon, vielleicht ist dann in dem Fall halt leider nur eine einzelne Anekdote, aber ich glaube, das Potenzial ist da. Ein spezifisches Format, was auch, vielleicht als eine kurze Ergänzung, neben diesem Kernformat Forschende gehen zurück in der Heimatdorf, haben wir, also ich habe das Projekt ja damals an der Universität Heidelberg umgesetzt, bei uns in den sogenannten Viscom Labs so ein bisschen nochmal kreativ mit dem Format gespielt und irgendwie um diesen Kern herum Dinge ausprobiert und war mal eben nicht bei einem Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin im Heimatdorf, sondern bei einem Künstler, der mit Wissenschaftlerinnen arbeitet und haben dann in seinem Atelier im Schwarzwald dann noch einen Forscher dazu eingeladen und gemeinsam über Kunst und Wissenschaft gesprochen oder verschiedene andere Veranstaltungen. Und eines dieser Formate war auch, dass ich bei einer Summer School, ich habe die jetzt schon mehrere Jahre mit der Studienstiftung des Deutschen Volkes, eine Wissenschaftskommunikations-Summer School, und die findet in einem schönen kleinen Ort bei Erfurt und Gotha statt, Neudietendorf, für die, die es kennen. Wunderbar idyllisch, das ist ein schönes Tagungszentrum. Und ich kam da halt an und wollte auch über das Thema sprechen und habe so ein bisschen mal die Situation beobachtet. Es ist ein kleines Dorf, da ist dieses Tagungszentrum, und das Einzige, was das Dorf von diesem Tagungszentrum mitbekommt, also außer den 10 Leuten, die dort arbeiten, ist, dass irgendwie so typischerweise, ich weiß nicht, was die Tage sind, am Samstag kommen irgendwie so 50 Personen mit dem Rollkoffer, die 300 Meter vom Bahnhof zum Tagungszentrum über das Pflaster gerollert und eine Woche später wieder zurück. Und mehr findet einfach nicht statt. Und gleichzeitig auch, wir machen eine Summer School, wollen über Wissenschaftskommunikation sprechen und sprechen nur darüber, warum sie eigentlich gleich machen. Da kam dann diese Formatidee auf der Eisgespräche, weil wir wollten irgendwas im Dorf machen, und das Einzige, was da eigentlich noch außer dem Supermarkt als öffentlicher Ort präsent war die Eisdiele, weil die Kneipe im Dorf hatte schon vor Jahren zuvor zugemacht. Das heißt, wir sind da dann mit den Doktorandinnen und Doktoranden, haben wir dann jetzt dieses Jahr schon zum 5. Mal, an der Eisdiele so ein Gesprächsangebot gemacht, so mit Quiz, mit Mitmachangebot, haben die Leute auf die Kugel Eis eingeladen. Und da kamen natürlich auch sehr viele Kinder und Jugendliche vorbei aus dem Dorf. Natürlich, weil sie vielleicht auch Eis wollten, oder sehr wahrscheinlich sogar, weil sie Eis wollten. Und da kam er aber wunderbar ins Gespräch. Und da zeigt sie eben, dass da dann schon Interesse da ist. Und auch ein ganz spannender Austausch, also auch über alle möglichen Themen. Manche sind irgendwie bis eine Stunde geblieben und haben neben dem ursprünglichen Quiz dann über alles Mögliche, über Wissenschaft und die Situation in der Welt, über Politik, über autonomes Fahren, was auch immer. Also auch ein ganz großes Gesprächsangebot, einfach in so einem informellen Setting sich da austauschen zu können. Und ich denke schon, und das haben wir natürlich dann nicht weiter erheben können, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat, ob die jetzt dann vielleicht, keine Ahnung, schon irgendwelche Berufs- oder Studienwünsche haben. Das war ja nur so ein kleiner anekdotischer Einblick. Aber da sehe ich eigentlich noch ein ganz großes Potenzial. Und, aber das wäre natürlich, Entschuldigung, muss ich nochmal direkt, also natürlich betone ich das, was wir in dem Projekt machen, aber da ist es natürlich auch nochmal wichtig, an dieser Stelle auch zu betonen, dass natürlich ein Studienziel, vielleicht aus Wissenschaftssicht natürlich schon irgendwie ein erstrebenswert ist, das auch zu promoten, aber das ist natürlich keinesfalls das Wichtigste oder auch das einzig Mögliche. Also es soll hier nicht darum gehen, sagen, sie sollen alle studieren. Natürlich brauchen wir umso mehr Personen, die im Handwerk arbeiten, die in den kaufmännischen Bereichen arbeiten, im landwirtschaftlichen Bereich. Das ist ja auch sehr längst hochkomplexe Jobs mit enormer Verantwortung. Also ich wollte nur nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir jetzt da aufs Land fahren und alle Leute zum Studium in die Stadt ziehen wollen, sondern Optionen darstellen.
Genau. Das ist, wie du sagst, es geht ja darum, irgendwie einfach die Möglichkeit irgendwie darzustellen und auch einfach irgendwie den Horizont der Menschen irgendwie zu erweitern, dahingehend, was es für Nischen gibt, was es für spannende Wege auch gibt, dort hinzukommen, wo man irgendwie gerade ist, oder irgendwie verschiedene Themen einzusteigen, sich zu begeistern und genau eine Ausbildung oder ein Studium in dem Bereich zu machen. Wenn man jetzt nochmal auf die Veranstaltung selbst blickt, also ich finde deine Anekdoten aus den Sachen finde ich irgendwie super, also man kann sich das super gut vorstellen. Was würdest du denn sagen, sind so die Erfolgsfaktoren, damit so eine Veranstaltung gelingt? Weil ich kann mir vorstellen, dass natürlich das auch irgendwie mit vielen externen Faktoren irgendwie auch zusammenhängt, ob da irgendwie der Funke überspringt oder nicht. Also was würdest du sagen, sind so die Knackpunkte, wenn man so ein Format erfolgreich machen will?
Ich glaube, ich hatte ein, zwei Sachen schon mal angesprochen, fasse die einfach nochmal zusammen, weil es sind auch tatsächlich hier wieder nicht so viel mehr drumherum. Also auch wieder, es ist eigentlich erstaunlich einfach. Gut, man muss es trotzdem umsetzen können. So ein bisschen dieser anekdotische Eindruck, dass es eigentlich, je kleiner die Ortschaft ist, der Ortsteil, desto einfacher ist es eigentlich, Leute zu erreichen und auch zu bekommen für die Veranstaltung. Ganz zentral ist, dass dieses soziale Netzwerk der Forschenden entweder, weil sie eben selber noch bekannt sind oder so, wie es auf dem Dorf ist, also wenn ich noch zu Hause bei mir auf dem Dorf ab und an mal bin, dann bin ich da nicht der Philipp, sondern, ach ja, das ist doch der Sohn von der Ina. Also da ist man natürlich über seine familiären Kontexte bekannt. Und wenn das natürlich noch funktioniert, dass also die Person oder deren familiäres Umfeld oder dann eben noch, wenn sie eingebunden sind und noch aktiv sind im Verein und nicht nur irgendwie auf der Mitgliederliste stehen, sondern dass man sich da noch kennt, dass man über diese aktiven Netzwerke einfach die Personen ansprechen und einladen kann, dass die auch dazukommen. Je größer und auch je unpersönlicher das wird, war da zwar mal vor 10 Jahren, hat jetzt aber keinen richtigen Kontakt mehr, dann wird es schon schwieriger, einfach Leute dazu zu bekommen. Was helfen kann, und wir hatten das auch ein, zwei Mal in einer Variation, auch in einem kurzen vorherigen Projekt probiert, wenn man natürlich lokale Personen oder lokale Vereine als Anknüpfungspunkte nimmt oder als Kooperationspartner, die mit einladen. Also beispielsweise waren wir bei dem Künstler eben zu Gast in seinem Atelier und ihn kannte man dort auch und haben dann einen Forschenden dazu mit eingeladen. Oder haben in einem anderen Dorf, das war in einem kleinen Vorgängerprojekt mal, die Waldbesitzervereinigung und jemanden vom Staatsforsten, das war online, dazu gehabt und dazu dann noch einen Forstwissenschaftler mit eingeladen, dass die dann eben über deren konkretes Interesse am Thema und diese lokalen Bezüge dann auch Personen ansprechen. Ansonsten vielleicht im positiven Sinne noch, dass, also wie gesagt, es gibt Fälle, wo ein Thema einfach besonders hilfreich ist, wenn es eben relevant ist. Also ich kann ja sagen, es gibt nichts Emotionaleres als die Frage, ob die Douglasie im Schwarzwald zur Aufforstung geeignet ist oder nicht. War mir vorher nicht so bewusst. Ich bin da jetzt sehr sensibilisiert. Aber andersherum auch, wenn man denkt, oh ja, so theoretische Themen oder abstrakte Themen, also da sollte man auch nicht zu tief stapeln und denken, ja, das muss ja irgendwie nur was mit Technik zu tun haben, weil das ist ja das Einzige, für das sie sich interessieren. Nee, ganz und gar nicht. Also da kann man durchaus mutig sein.
Absolut. Auf das Thema lokaler Bezug würde ich tatsächlich nochmal gerne eingehen, weil ich das auch sehr interessant finde. Also diese Veranstaltung, wenn da so ein lokaler Bezug zu einem Thema da ist, was sowieso vielleicht vor Ort die Leute umtreibt, habt ihr da irgendwelche Entwicklungen beobachtet danach noch, die quasi von euren Veranstaltungen quasi ausgingen? Also wenn, weiß ich nicht, wenn man jetzt bei der, da vielleicht nicht die Douglasie, aber wenn ihr jetzt irgendwie einen Vortrag zu Thema XY hattet, dass es irgendwie vor Ort was irgendwie nochmal einen Impuls irgendwie gegeben hat in irgendeine Richtung?
Also das haben wir leider nicht, weil das einfach quasi jenseits des Fokus unseres Projektes liegt. Im Prinzip, wenn eine Veranstaltung vorbei ist, sind wir schon bei der nächsten, weil wir auch nicht den Anspruch hatten, da längerfristig Strukturen aufzubauen, sondern eher eben den Ansatz gezielt in die Breite gehen wollten und dann einfach in möglichst vielen verschiedenen Orten. Und das heißt, die lokalen Anknüpfungspunkte waren unsere Forschenden. Die kriegen ja vielleicht noch mit, ob sie 2 Monate später noch darauf angesprochen wurden und was da passiert. Da haben wir aber keine systematische Erhebung dazu gemacht. Was wir schon beobachtet haben, es war einfach ein großes Interesse da. Teilweise, wenn auch die Bürgermeister, BürgermeisterInnen oder, keine Ahnung, die Vereinsvorsitzenden da waren, die in den Feedbackgesprächen schon gewusst haben, meinst du doch spannend, können wir sowas nächstes Jahr nochmal machen? Dann werden sagen, ja gut, also in unserem Projekt war der Fokus jetzt eben nicht auf einer längerfristigen Etablierung hier, sondern an 50 anderen Orten. Deutschland wird auch noch, aber macht es doch gerne selber einfach aktiv. Also Interesse war auf jeden Fall zu beobachten. Und auch, was wir in Interviews gemerkt haben, ich bin da gerade noch an der Auswertung dran mit Teilnehmenden, dass sehr viele einfach das Angebot grundlegend positiv bewerten. So, ach schön, dass hier endlich mal was passiert, ach schön, dass hier auch mal was ist, das müsste eigentlich öfter sein. Also was, glaube ich, so in dieses generelle Interesse bzw. Bedürfnis nach ja, kulturellen Angeboten, nach Bildungsangeboten einfach reinfällt.
Und mit euren Erkenntnissen, wie, also das klingt ja irgendwie so, als wäre von allen Seiten eigentlich extrem großes Interesse, da sowohl von den Forschungseinrichtungen da vor Ort zu sein, als auch von den Menschen vor Ort, dass da mehr stattfindet, mehr irgendwie entsprechende Veranstaltungen sind und einen Platz finden. Welche Pläne habt ihr denn jetzt für die Zukunft oder versucht ihr das, also wie versucht ihr das jetzt nochmal irgendwie weiter zu greifen und weiterzuentwickeln?
Also das Projekt ist als finanziertes Projekt jetzt erstmal abgeschlossen. Die Plattform besteht aber weiter. Es gibt auch noch kleinere Nachfolgeaktivitäten, also beispielsweise die Max-Planck-Gesellschaft organisiert noch gerade eine Serie. Wir waren ja bisher durch die Arbeit mit der Hochschulrektorenkonferenz auf Hochschulen fokussiert. Jetzt macht gerade eben die Max-Planck-Gesellschaft noch eine Reihe von Heimspielen mit Max-Planck-Forschenden, mit unseren KollegInnen von Congressa. Und auch in der Schweiz gibt es gerade einen Ableger von Heimspielwissenschaft, die dort auch von einer Stiftung gefördert eine kleine Serie Heimspiele auch organisieren. Ansonsten hoffen wir jetzt eigentlich, dass einerseits ja noch mehr Forschende und Hochschulen oder auch Forschungseinrichtungen von sich aus einfach ein Heimspiel umsetzen und das dann auch hier ja einfach eintragen. Man muss natürlich auch sagen, die Plattform hat natürlich für die Ankündigung überhaupt keine Funktion. Das ist ein hyperlokales Event, was über den Vereinsnewsletter, über die WhatsApp-Gruppe, bestenfalls noch das Gemeindeblatt angekündigt wird. Auf der Website ist ja eher so ein bisschen nur die übergreifende Dokumentation. Wir haben Materialien und alle möglichen Sachen zum Nachmachen. Aber wir hoffen, dass da eben einfach noch ein bisschen mehr stattfindet. Denn einerseits wie schon gesagt, es braucht eigentlich nicht wirklich viel, es braucht auch kein großes Budget. Ehrlicherweise, klar, es müssen die Reisekosten, aber ich habe es erwähnt, wenn man da die besagte Wurstplatte und ein bisschen Getränke bestellt, das kostet nicht so wahnsinnig viel. Trotzdem muss man das natürlich erstmal haben. Freies Budget ist ja in den Forschungseinrichtungen immer knapper und die Zeit der Forschenden. Und das natürlich, wir brauchen die Forschenden, weil das ist deren lokaler Bezug. Also die muss man dann fragen, okay, schreibt es doch mal an den Vereinsvorsitzenden. Was ist die beste Location? Gehen wir in die Kneipe oder die Kneipe? Wo geht man bei euch hin im Dorf? Also von denen erfordert es ein gewisses Zeitcommitment. Und das ist natürlich die Herausforderung, dass die sich das freiräumen müssen und man sie dabei auch irgendwie unterstützen muss, wenn es nicht ganz auf ihren Schultern alleine liegen soll. Und das, glaube ich, jetzt so ein bisschen die Herausforderung. Aber wir gucken mal, ob wir ja vielleicht einfach noch andere Kontexte finden, wie wir das einerseits fortführen können, aber andererseits vielleicht auch nochmal sogar ein bisschen erweitern können. Also jetzt ist es ja sehr rein auf auf die Veranstaltung vor Ort einfach als der Kern und auch sind ja eher kleine bis mittlere Veranstaltungen, 30, 40 Leute. Wir hatten auch ein paar größere, aber das ist ja so die gemütliche Runde eben im Gemeindehaus oder wo auch immer. Kann man da dann vielleicht nochmal was medial Begleitendes machen, das ein bisschen darüber hinaus wirkt? Also auch vielleicht so ein Gesprächsformat oder da sind wir gerade so ein bisschen am Überlegen.
Ja, super. Also ich finde, da steckt extrem viel Musik drin und viele, viele Bereiche und viele Pflänzchen, die man da vielleicht noch gießen könnte in unterschiedliche Richtungen, die da schon durchgeklungen sind. Ich würde jetzt trotzdem, obwohl ich glaube, wir könnten hier noch sehr lange über diese Themen sprechen und ich bin auch alles andere als satt gehört von deinen Ausführungen. Also ich bin wirklich begeistert. Und ich würde trotzdem hier jetzt, glaube ich, mal den Punkt setzen und zu unserer Abschlusskategorie kommen, dem Landüei. Genau, wo wir immer kleine Ü-Eier auspacken. Also Beobachtungen, überraschende Statistiken, Beobachtungen. Kleine Dinge, die unsere Gäste in letzter Zeit im Zusammenhang mit den ländlichen Räumen beobachtet haben und wahrgenommen haben. Deswegen, da würde ich auch wieder an dich die Frage geben, was hast du uns heute mitgebracht in unserem Publikum?
Ich habe gedacht, ich nutze die Gelegenheit und bringe nochmal eine spannende Beobachtung aus dem Projekt selber mit. Ich möchte euch gedanklich in meine Heimat nach Franken versetzen. Also ich komme eigentlich aus Oberfranken, habe in Erlangen studiert, also in Mittelfranken. Wunderschöne Täler, Kalksteine, satte grüne Wiesen, Obstbäume überall an den hängenden Wäldern, so ein paar idyllische Burgruinen dazwischendurch. Das ist die fränkische Schweiz. Und in dieser idyllischen Landschaft, konkreter im Wiesental, also bei Pretzfeld, zu einem der Zentrum des Obstanbaus in Franken, durch dieses wunderschöne Tal fährt nicht nur Frankens erste Museumseisenbahn, die dort regelmäßig Dampf und andere Sonderzüge durch so einen von ihr selber betriebenen Streckenabschnitt bestreibt, sondern in diesem idyllischen Tal, wo man ansonsten auch, es gibt wunderbare Brauereien und Brauereigaststätten, man kann da im Sommer tolle Kanutouren machen. Dieses erstmal idyllisch, aber doch eher unscheinbare Tal hat eigentlich Wissenschaftsgeschichte geschrieben und das weiß kaum jemand. Das ist eigentlich auf zweierlei Weise. Einerseits in Schloss Pretzfeld war damals in den 50er Jahren ein Labor der Firma Siemens untergebracht und dort hat der Physiker Walter Schottky eigentlich so die Grundlagen der Halbleiterforschung gelegt. Das war eigentlich, bevor das Silicon Valley zum Silicon Valley wurde, war eigentlich das Wiesental sozusagen das Silicon Valley. Einige bahnbrechende Methoden zur Herstellung hochreiner Siliziumkristalle, die eigentlich zuerst zur großindustriellen Anwendung dieser ganzen Technologie beigetragen haben. Die Ursprünge liegen eben dort, in diesem idyllischen Barockschloss, in diesem idyllischen Tal. Und wenn wir ein bisschen weiter gucken, gibt es nämlich noch eine Burg, Burg Feuerstein. Und da ist das eine spannend dazu, diese Burg, die auch jetzt noch, ich glaube, es ist eine Jugendherberge, betrieben wird, ist eigentlich gar keine Burg. Die wurde in den 40er Jahren von der Wehrmacht als Geheimlabor gebaut, um dort eben als Geburg getarnt in der fränkischen Schweiz zu stehen. Und da hat der Physiker Ottgar Fierling an Nachrichtentechnologien, Hochfrequenztechnik und Verschlüsselungstechnologien gearbeitet, wohlgemerkt, im Auftrag der Wehrmacht mit seiner eigenen Firma, der war da auch nicht weiter drin verstrickt. Das heißt, er hat seine Firma auch nach dem Krieg da dann weiter betreiben können und hat viele spannende Dinge in diesem Bereich Verschlüsselung und Nachrichtentechnik entwickelt. Und vielleicht noch so eine Anekdote. Er hat auch das TET-System entwickelt, mit dem Zuschauerinnen von Fernsehsendungen abstimmen konnten, das dann 1984 bei Wetten, dass das erste Mal eingesetzt wurde. Und das heißt, all diese Sachen sind eigentlich in diesem idyllischen Tal, mit dem man schön mit der Dampflok langfahren kann. Und das haben wir bei Heimische Wissenschaft auch gemacht. Wir hatten eine dieser Spezialveranstaltungen, haben uns so einen Sonderzug gemietet und dazu eingeladen. Hatten dankenswerterweise zwei Professoren, die uns jeweils eine kurze Einführung in die Physik- und Wissenschaftsgeschichte von Oskar Fierling und von Walter Schottky gegeben haben. Und das Ganze während dieser Dampfzugfahrt.
Also das war mal ein fulminantes Landüei, würde ich sagen. Mischung aus regionalem Werbeblock, historischem Verweis und Bezug zum Projekt. Ich glaube, das hatten wir bisher im Podcast noch selten. Von daher vielen Dank fürs Mitbringen. Chapeau. Mir bleibt nicht viel zu sagen, außer Dankeschön, Philipp, dass du im Podcast zu Gast warst und vielen Dank für den spannenden Einblick, den du uns in euer Projekt und in eure Veranstaltungen mitgebracht hast. Also es war wirklich super aufschlussreich. Und ja, in diesem Sinne viel Erfolg weiterhin bei eurer Arbeit. Ich hoffe, dass da noch viel daraus entstehen wird in unterschiedliche Richtungen. Und genau, bei deinem Vorhaben, die Themen der ländlichen Räume und die WISCOM-Formate zusammenzubringen. Schön, dass du bei uns warst.
Vielen herzlichen Dank für das großartige Gespräch.